Preis Gott. Amen. Gebrauche mich, Herr. Als Salz, lass uns Platz nehmen, als Salz für die Erde, als Licht für die Welt, gebrauche. Und das ist, was Gott hier bei Doris getan hat. Und es war zu sehen, wie Gott gebraucht, wie Gott plötzlich hinplatziert. Du willst es gar nicht, aber du musst. Dir bleibt nichts anderes übrig, als das zu tun, was Gott will und das zu sagen, was du sagen musst. Du bist gezwungen, du bist irgendwie da reingezogen, so wie ein Fisch ins Netz gegangen. Du bist gefangen und dir bleibt nichts anderes übrig. Mein Thema heute ist, Gott hat zu uns geredet. Es ist genauso ähnlich, wenn ich das Wort jetzt so gebrauche. Wenn du rausgehst und es nass, dann sagst du, es hat geregnet. Und genauso hier hat man gespürt und gesehen, Gott hat geredet. Also schäme dich nicht an meinem Wort oder gebrauche mein Wort und so weiter. Also Gott muss geredet haben. Oder wenn alles weiß draußen ist, dann sagst du, es muss geschneit haben. Oder wenn es kalt, alles so Frost ist. Und so Gottes Wirken merkt man, Gottes Wirken spürt man. Hebräer 1, Vers 1, da heißt es, Gott hat auf mancherlei Art und Weise zu den Menschen früher geredet. Und es tut er nicht nur damals, dass er auf mancherlei Art und Weise redet, bis Jesus sich eigentlich in unserem Leben offenbart, gibt es so viele Vorstufen, so viel Vorspann, bis Gott dahinter kommt und sich dann selbst offenbart. Also auf vielfältige Art und Weise redet Gott schon zu uns, nicht nur zu den Propheten und nicht nur durch die Propheten und nicht nur zu Israel und nicht nur zu der Menschheit insgesamt, nein, zu jedem ganz persönlich. Er redet auf vielfältige Art und Weise, ganz verschieden. Manchmal kommt dann Prophet und sagt, so spricht der Herr, aber das ist im seltensten Fall. Gott hat zu den Patriarchen geredet, ganz einfach, da erschien ein Engel oder sie hatten einen Traum oder durch Moses auf dem Berg da, während er betet und fastet und meditiert und nachdenkt und dann durch den Heiligen Geist zu den Aposteln, dann Gott redet auch durch die Predigt, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt. So, Gott redet auf mancherlei Art und Weise. Und Gottes Offenbarung ist fortschreitend. Da kommt nicht gleich wie ein Blitz aus dem Himmel. Ich werde morgen sprechen. Morgen werde ich genau die andere Seite beleuchten, das Pfingstwunder. Pfingsten passierten ja sehr viele Wunder am Pfingsttag. Die waren alle einmütig. Die sprachen jeder in seiner Muttersprache und muss es vorstellen, in einer Muttersprache zu sprechen, das hast du nicht gelernt. Und plötzlich sprechen die in ihrer Muttersprache und sie verstehen einander. Also normalerweise bist du in einer fremden Sprache sprichst, da sieht man Englisch, da musst du nicht nur 4 Wochen, du brauchst 40 Jahre, bis du anständig Englisch sprichst. Also das ist bei einer Sprache ja sowieso. Weißt du, ich habe mehrere Sprachen in meinem Leben lernen müssen, weil man die Kulturen gewechselt hat oder die Nationalitäten gewechselt hat. Und ich weiß, wie schwierig es ist. Ich mache noch heute, nach 50 Jahren, der, die das noch Fehler manchmal und verhau mich. Also Sprache lernen und die Sprachen, dir nichts, mir nichts, plötzlich in ihrer Sprache, in ihrer Muttersprache. Das ist Pfingstwunder. Aber die Offenbarung Gottes ist fortschreitend. Die kommt nicht auf einmal, dass du alles weißt. Und es wäre schlimm, wenn du alles auf einmal erfährst. Stell dir vor, Gott zeigt dir dein ganzes Leben auf einen Schlag, deine ganzen Schandtaten, alle deine Gedanken, alles wird offenbar werden. Und es wird eines Tages alles offenbar. So, Gottes Licht arbeitet langsam, zuerst mal ein kleines Sternchen, kleine Funke, und dann wird es immer größer und plötzlich bist du in seinem Scheinwerferlicht. Oder das Wort Gottes wird immer klarer von Tag zu Tag. Je mehr du mit dem Wort Gottes umgehst, desto einleuchtender wird das alles. Oder was der Heilige Geist an einem arbeitet, immer intensiver, fängt ganz klein an. Du gibst dem Heiler nur den kleinen Finger, sagst nur, Herr, nur am Sonntag gehe ich in die Kirche. Aber dann wirst du so erwischt, dass du nicht mehr am Sonntag, sondern die ganze Woche in die Kirche gehst. Und dann am Schluss bleibt dir nichts mehr anders übrig, da ziehst du sogar um und wohnst in der Kirche oder der Gemeinde. So, also fortschreitend. Wenn Gott sprach, so benutzt er verschiedene Methoden. Also hier hat Gott geredet. Und wenn du dein Leben beobachtest, wie oft hat Gott zu mir oder zu dir gesprochen? Und du hast gar nicht gemerkt, dass er das war, dass er gesprochen hat. So, Gott hat durch Träume geredet, Gott hat durch Vorschriften geredet, durch Verbote und Gebote redet er immer noch. Oder manchmal durch Symbol, da siehst du ein Kreuz, so wie Konstantin, unter diesem Zeichen sollst du siegen. Und dann wird Christentum, Staatsreligion oder durch bestimmte Handlungen oder Gott spricht durch Katastrophen, durch Gerichte, Kriege, Revolutionen, durch Krisen, durch Pannen. Er spricht auch durch Segnungen, fortschreitend. Weißt du, fängt klein an, du investierst etwas und Gott sagt, das ist es, mach weiter. Und er segnet weiter und so weiter und es gedeiht und es entwickelt sich. In jeder Generation hat Gott zu den Menschen gesprochen, in jeder Generation, immer noch. Und nicht nur in jeder Generation, sondern zu jedem einzelnen Menschen spricht Gott. Ob du das glaubst oder nicht. Und ich meine, wenn Gott spricht, dass, wenn ich Gott sage und Gott nenne, möchte ich das vorne wegschicken. Ich will das nicht immer definieren. Da ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist die Gottheit. Komplett. Alles, was dazugehört. Da kann es auch sein, dass mal ein Engel vorbeikommt. Also das muss nicht unbedingt, oder dass du mal die Bibel liest oder nur ein Blatt aus der Bibel bekommst. Gott spricht, also Gott redet in mannigfaltiger Art und Weise zu allen Zeiten. Gott redet manchmal begrenzt, das gibt es auch. Früher im Alten Testament hat er nur zu Israel geredet oder nur zu den Juden geredet, also jüdische Religion. Oder dann manchmal nur zu den Armen. Den Armen wird das Evangelium gepredigt, heißt es einmal. Also Gott spricht auch manchmal, ja, Gott fängt eigentlich bei den unteren sozialen Schichten an. Da fängt er an mit seinem Dienst, mit seinem Werk, also nicht ganz bei den Reichen, sondern er fängt ganz unten an. Also wenn Gottes Wirken kennenlernen möchte, schau immer nach unten. Was passiert unten? Und dann geht's weiter zu den gebildeten Intellektuellen. Und er sprach manchmal durch Boten, die er gesandt hat. Plötzlich steht jemand, klopft bei dir an der Tür, sagt dir was oder kriegst einen Zettel im Briefkasten. Gott spricht sogar durch Handzettel oder durch weggeworfene Zettel. Gott hat also Wege und Methoden, wie er uns erreichen kann. Und wie, wenn wir jetzt auf Pfingsten zugehen, ich denke, da hat er durch den Heiligen Geist ganz massiv gesprochen. Petrus und die Elf traten auf und jeder hört in seiner Muttersprache. Gott spricht zu uns in unserer Muttersprache. Das, was wir verstehen. Muttersprache ist die Sprache des Herzens. Ist nicht immer perfekt. Eine Mutter hat vielleicht nicht so viele Worte. Und so weiter. Ist eine einfache Hausfrau. Und so weiter. Aber die sagt, was Herzliches, du, ich liebe dich. Verstehst du? Oder ich verstehe dich. Ich bin für dich. Gott sprach zu den Menschen in der Muttersprache. Lass das Zimmer zergehen und höre mal richtig. Und Gott spricht heute zu allen Menschen, zu der ganzen Welt. Und wenn Gott seinen Geist ausgießt, wenn sein Geist wirkt, wirkt er unter allen Kulturen, unter allen Religionen, unter allen Sprachen, allen Völkern. Als der Prophet Jesaja weissagte, als der Geist Gottes über Jesaja ausgegossen wurde, da war Buddha, da war Zarathustra, da war Konfuzius auch noch nebenbei und Sokrates. Also praktisch Gott hat in der heidnischen Welt wie in der religiösen Welt gesprochen. Gott macht keine Grenzen, Gott hat keine Schablone und wir dürfen Gott nie in eine Schablone pressen. Gott ist nicht nur eine Schablone. Bevor Jesus kommt und Jesus sich offenbart und erscheint und so weiter, muss ich vielleicht noch etwas vorne wegschicken. Der Antichrist spricht auch. Offenbart sich der Antichrist. Bevor sich der Herr offenbart, wird sich immer der Antichrist zuerst offenbaren. Gott lässt den Teufel vor. Ich weiß nicht warum, aber weil das sein Planet war, da war er der Herr dieser Welt und er ist auf die Erde gefallen. Gott lässt immer den Teufel vor, das Böse vor, das Negative vor. Das ist meistens immer zuerst das Schlechte, die Gottlosen. Gott hat keine Angst vor dem Teufel. Er wird mit dem Teufel schon fertig. Der Teufel, hat jemand einmal gesagt, ist Gottes Hund, der vorläuft und einfach sich vorpirscht und so weiter, der ankündigt, der Herr kommt jetzt. Also wir müssen nicht Angst haben, wenn Negatives geschieht. Auch das Negative ist Reden Gottes. Vielleicht mehr als das Positive. Und die Menschen hören mehr auf das Negative wie auf das Positive. Gott lässt alle Nationen vor. Er hat keine Angst. Er sagt, lass die mal machen, die Völker. Warum toben sie? Warum nehmen sie so viel vor? Er weiß, seine Worte, die Wahrheit, sie werden siegen. Das Licht ist stärker als die dunkelste Finsternis. Und Gottes Worte haben sich immer erfüllt. Gott hat gesprochen. Und was er gesprochen hat, nicht nur, es werde Licht oder es ward Licht, nein, auch was er dir persönlich sagt, auch wenn es nach 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren oder 100 Jahren oder vielleicht 10.000 Jahren in der Ewigkeit. Wenn ich daran denke, die ganzen Prophezeiungen, er hat gesprochen und es hat sich erfüllt. Und wenn Jesus sagt von dem Tempel der Juden, da wird kein Stein auf den anderen stehen, ist es passiert. 70 Jahre nach Christus ist es passiert. Oder die Prophezeiung über Tyrus, diese Prophezeiung, was über die Stadt Tyrus in der Bibel gesagt wird, da wird kein, dieser Felsen, da wird Tiros wird eine kahle Stadt sein, da wird man nicht mehr bewohnen, Fischer werden ihre Netze trocknen und da wird man sogar die Erde von der Stadt abkratzen und ins Meer werfen. Und genau exakt so ist es passiert. Die Stadt Tyrus wurde belagert und dann sind sie in die vorgelagerte Insel gegangen, umgezogen, umgebaut und dann die Stadt wurde nochmals belagert. Dann kam unser Herr Alexander der Große und er hat die Stadt eingenommen, die Altstadt abgekratzt, alle den Felsen abgekratzt, ins Meer geschüttet und dann die Stadt erobert, die vorgelagerte Stadt. Und Gottes Wort hat sich so erfüllt. Daneben ist die Stadt Sidon und da heißt es, und in dieser Stadt wird immer Blutvergießen sein. Guck heute Libanon und Sidon, ständig Kämpfe und Blutvergießen. So Gottes Wort erfüllt sich. Oder Europa. Ein Satz hat in der Bibel, in Daniel Buch, hat das Schicksal Europas besiegelt. Und das Reich wird uneins sein. Schau jetzt, jetzt diskutieren über Euro. Jetzt müssen die Griechen wieder raus wahrscheinlich. Weil die nichts finanziell stark sind oder uneins. Das Reich wird uneins sein. Und bisher hat jeder versucht, Karl der V., Hitler, Napoleon, alle haben versucht, das Reich zu einigen. Niemand bisher geschafft. Karl der Große, sie haben alle probiert. Oder dann denke ich nur an die Verheißungen über Jesus. Er soll in Bethlehem geboren und er ist in Bethlehem zur Welt gekommen. Und er wird ein Nazarener heißen, der ist in Nazareth dann groß geworden. Und dann sagt Jesus, wenn ich weggehe, ist gut, dass ich weggehe. Es kommt der Tröster. Ein paar Tage später ist der Heilige Geist gekommen. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, Geschwister. Und wenn Gott geredet hat, er ist ernst zu nehmen. Du solltest die Worte Gottes, ob jetzt durch die Bibel, durch die Verkündigung, durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes, welcher Form auch immer, der Heilige Geist hat verschiedene Wege der Offenbarung oder Eingebung, der Inspiration, und wir sollten darauf achten. Wer Ohren hat zu hören, steht es in den Sendschreiben in der Offenbarung 2 und 3, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, und er hat jedem was individuell, was anderes zu sagen. Gott spricht alle Sprachen aus, sogar die Dialekte. Er spricht die Sprache, die du verstehst. Er spricht die Sprache des Geistes, die Sprache des Körpers und die Sprache der Seele. Er spricht diese Sprachen. Also ich möchte jetzt nicht nur Deutsch, Hebräisch, Lateinisch, Englisch und was weiß ich sonst. Nein, ich möchte nur die menschlichen Sprachen nehmen, die Sprache der Seele, die Sprache des Körpers. Krankheit ist die Sprache des Körpers. Nur nebenbei. Krankheit. Er spricht also die Sprache des Geistes. Weißt du, er lässt den Menschen sich ängstigen, verzweifeln, unruhig werden, sich ärgern oder Frieden haben und Freude haben da drin. Gelassenheit und Getrost sein. Die Sprache des Geistes oder die Sprache der Seele. Die Seele wird bedrückt, traurig, betrübt, unsicher, einsam oder mir ist wohl in dem Herrn. Diese Sprache der Seele. Und wonach sehnt sich deine Seele? Nach Geborgenheit, nach Liebe, Verständnis und auch die Sprache des Körpers. Er spricht durch Seuchen, durch Pest oder alles, was der Körper durch Brüche. Und ich erlebe immer wieder, wie Gott so krass spricht manchmal. Weißt du, wir fragen, warum hat er sich das Bein gebrochen oder warum ist das passiert und so weiter. Weißt du, das sind Zulassungen Gottes. Und manchmal verstehen wir das nicht. Aber wenn du die Sprache des Körpers verstehst und die Sprache der Seele verstehst und die Sprache des Geistes verstehst, verstehst du die Sprache Gottes. Du musst nicht Hebräisch lernen, hör auf mit dem Quatsch. Und hör auf mit Lateinisch oder Griechisch oder sonst was. Du verstehst Gott nicht da drin. Du verstehst Gott nur in der Sprache des Körpers, der Seele und des Geistes. Das ist, wie man Gott versteht. Gott versteht man mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Amen. Gott spricht also die innere Sprache, die inneren Sprachen, nicht die äußeren Sprachen. Wie erkennt man die Stimme Gottes? Woher weiß ich, dass Gott gesprochen hat? Dass es Gott war, der geredet hat. Wenn du rausgehst und nass ist und weißt, es hat geregnet. Und wie weiß ich, dass Gott geredet hat? Wie kann ich sicher sein, dass er es war und nicht der Teufel? Zu uns spricht auch der Teufel. Leute, lasst uns ganz ehrlich sein. Wir haben manchmal mehr Teufelstimmen um uns herum als Gottes Stimmen. Und deshalb sagt die Bibel, wir sollen lernen, die Geister zu unterscheiden, welcher Geist spricht. Ist es der Heilige Geist? Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und alles, was deine Gotteskindschaft in Zweifel stellt, ist nicht der Geist Gottes. Alles, was dich entmutigt, ist nicht der Geist Gottes. Alles, was dich traurig macht, auch die göttliche Traurigkeit wirkt zu Freude. Steht es in der Bibel, aber du musst jetzt herausfinden, es gibt ja so viele fremde Stimmen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher, ich habe ja Radioarbeit gemacht, viele Jahre, Radio Luxemburg und Radio Ibra aus Portugal, über Portugal. Und das bei Radio Luxemburg oder Evangeliumsrundfunk nachher später, da war Radio Vatikan, Radio Moskau und Evangeliumsrundfunk, die waren alle so dicht beieinander auf der Kurzwelle. Und so ist es auch in unserem Leben. Die Stimmen Gottes. Die Stimme Gottes und die Stimme dieser Welt und die Stimme der Organisationen und die Stimme der Politiker und der Philosophien und so weiter, die sind so dicht beieinander. Und da brauchst du eine feine Einstellung, dass du den Evangeliumsrundfunk hörst. Und weißt du, und ich finde es manchmal traurig, wenn Christen Fernsehprogramme machen oder Radioprogramme, das war bei Radio Luxemburg auch so. Dann machst du Radioprogramme, da ist zuerst einmal, da bringen christliche Programme, da ist Werner Heukelbach, da war Anton Schulte damals dabei und da waren so, also diese guten Brüder, die haben dann gepredigt und gleich daneben, dann kamen okkulte Sendungen, Teufelsendungen, verstehst du, und das geht, weißt du, das geht in einem Abwasch und dann musst du schnell abschalten, sonst bist du wieder im falschen Programm. Und das gilt auch hier im Fernsehen, wenn ich gucke, im offenen Kanal oder nicht offen, auch die anderen, da ist eine christliche Sendung und dann kommt Wahrsagerei, Okkultismus und so Zeugs. Weißt du, und die Christen bleiben sitzen vor dem Fernsehen und nicht, wenn sie nicht abschalten können und nicht wissen, wo der Abschaltknopf wird, dann werden sie besessen, statt befreit. Wir müssen die Stimme Gottes erkennen. Die Verführung ist so groß und in der Bibel heißt es, sie wird so massiv sein, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Ich hätte keinen Durchblick mehr. Würde nicht mehr durchschauen. Also ist es so wichtig, dass wir wissen, hat der Teufel gesprochen, hat er Gott gesprochen. Nicht jede Stimme ist Gottes Stimme. Nicht alles, was dir dein Bauch sagt, ist Gottes Stimme. Nicht alles, was dein Herz sagt, ist Gottes Stimme. Nicht alles, was du sagst, ist Gottes Stimme. Guck mal, wie Jesus und Petrus. Einmal sagte der Heilige Geist, hat es dir offenbart, als er sagte, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagte er ein paar Minuten später, Satan hinter mir. Weil er nicht im Willen Gottes gesprochen hat. Und nicht das nachgesprochen hat, was Gott gesagt hat, sondern was der Teufel. Nicht jeder Gedanke ist Gottes Gedanke. Nicht jede Eingebung ist Gottes Eingebung. Nicht jede Drohung muss unbedingt von Gott sein. Weißt du, Gott droht, aber der Teufel kann auch uns drohen und uns fertig machen. Und nicht jedes Ereignis, denn ich werde ja, hier hat Gott gesprochen, darauf eingehen, auf dieses Thema. Nicht jedes Ereignis, was passiert, nicht jede Krise oder Katastrophe ist von Gott verursacht. Auch der Teufel mischt mit. Der denkt ja, pass auf, dem zeige ich's. Und nicht jede Gebetserhörung ist von Gott. Weißt du, wenn du im Fleisch betest und angenommen, ich würde heute mich hier hinstellen und ich würde sagen, lieber Gott, ich brauche morgen 1.000 Euro. Und bestimmt jemand hört das, der 1.000 Euro zu Hause hat, der wird sagen, ich werde ihm erhören und ich werde ihm 1.000 Euro geben. Und jetzt kann ich sagen, das war von Gott. Es muss nicht von Gott sein. Ich will es nur euch erklären. Es muss nicht von Gott sein, denn der Teufel will Gott zuvorkommen. Ich will dieses Reiche geben. Fall nieder und bet mich an. Wenn du von Gott was haben willst, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Niemand soll wissen, was du brauchst und was dir fehlt und wo dir der Schuh drückt. Sag es ihm. Er ist ein Vergelter, der wird euch öffentlich vergelten. Und wenn du Gott gesagt hast, deine Not, dein Herz ausgeschüttet hat vor Gott im Verborgenen, nicht öffentlich. Wenn ich jetzt beten würde, oh Herr, ich habe Depressionen, ich habe Angst und so weiter, ich bin krank, und ich habe Schmerzen, dann würden natürlich Leute gleich kommen, Bruder, wir werden für dich beten, wir werden dich befreien und so weiter. Aber der Herr ist mein Befreier, der Herr ist mein Heiler, der Herr ist mein Erlöser. Unsere Hilfe ist beim Herrn und nicht beim Menschen. Der Teufel benutzt manchmal liebe Geschwister, liebe Menschen, liebe Brüder und Schwestern, um uns auf die falsche Fährte zu bringen. Der Teufel ist ein Spurenleger, der uns in eine Falle lockt. Und es ist so wichtig, dass du aufpasst vor den Fallen, die der Teufel dir legt. So ist nicht jede Gebetserhörung und nicht jedes Wunder. Was glaubst du? Vieles ist eingeredet und einsuggeriert und sich eingebildet. Ich bin gesund, ich bin gesund, oh, ich bin gesund. Positives Denken, das muss vom Heiligen Geist sein, Leute. Die Esoteriker können auch das machen. Weißt du, Gesundheit ist ein Geschenk Gottes. Und wenn Gott etwas wirkt, ist ohne dein Verdienst, ist es Gnade. Wir müssen die Gnade ganz anders kennen. Wir können die Gnade uns nicht kaufen, nicht herbeireden und nicht herbeiwünschen. Und ich kann nur sagen, Herr, ich brauche ein Wunder. Und dann muss der Herr uns das geben. Und wenn du dann anstrengst zu laufen und du kannst nicht laufen, weißt du, bei Gott musst du dich nicht anstrengen. Was der Herr wirkt, ist gewirkt. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle Heiler umsonst, arbeiten alle Bauleute umsonst, arbeiten alle umsonst. Der Herr, ist es der kleine, große Unterschied. Und das herauszufinden, brauchst du Gnade Gottes. Und am besten ist, du bist in einer totalen Abhängigkeit von Gott. Einer totalen Abhängigkeit von Gott. Nicht jedes Ereignis muss von Gott verursacht sein. Gewiss steht in der Bibel, er steuert die Kriege und lenkt Menschenherzen. Aber auch nicht jeder Erfolg. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, der hat in der Gemeinde mitgedient und mitgearbeitet. Vor 35 Jahren, fast 40 Jahren vielleicht, so hat gedient. Und er hat so einen alten Volkswagen gehabt. Oder was weiß ich, ja, einen alten Wagen. Und dann ist er zum Gottesdienst gefahren. Abends kam er spät und hat einen Hasen überfahren. Und dann hat er angehalten, den Hasen mitgenommen und hat zu Hause Braten gehabt. Und erzählt dann überall, Gott hat Gnade geschenkt, guck mal, ich habe den Hasen überfahren und der Herr hat mich gesegnet und also ist nichts passiert. Vielleicht 14 Tage später, auf derselben Strecke, überfährt er wieder einen Hasen. Und da fährt er sogar in den Graben rein. Aber verstehst du, und der Hasen lässt er liegen. Verstehst? Und zum ersten Mal war der Herr, der den Hasen geschickt hat. Und hat großen Gott gepriesen. Und das zweite Mal sagte dann der liebe Bruder, du, 14 Tage später hat der Teufel mir den Hasen geschickt. Ich habe überfahren und ich bin im Graben gelandet. Bin von der Straße also abgekommen, in Schleudern geraten. Und das war vom Teufel. Jetzt, welcher Hase war von Gott, welcher Hase war vom Teufel? Wahrscheinlich gar keiner. Der hat nur nicht aufgepasst, der Hase und der Bruder vielleicht auch nicht. Also nicht jeder Erfolg und nicht jeder Misserfolg ist von Gott. Gott spricht auch durch Misserfolge, Geschwister. Vielleicht manchmal mehr, als wir denken, durch Misserfolge. Dass wir fragen, warum ist das nicht passiert, was ich mir gewünscht habe. So, ein Musiker, wenn er Musik machen will, braucht ein Instrument, darauf er spielen kann. Sein ganzes Können, seine ganzen Fähigkeiten sind nichts, wenn er kein Instrument hat. So, seine ganze Kunst, das ganze Wissen, alles, was er hat. Und wenn er kein Instrument hat, nützt es alles nicht. Und genauso dem Instrument nützt es nichts, wenn es noch so perfekt ist, wenn kein Musiker da ist, kein Spieler da ist. Also die beiden brauchen einander, Instrument und der Musiker. Ein Facharbeiter braucht ein Werkzeug und meistens scheint es am guten Werkzeug, dass man es nicht hat, damit er arbeiten kann. Aber was nützt dem Werkzeug, wenn kein Handwerker da ist und er gar nicht ihn braucht? Also beides gehört zusammen, verstehen wir uns. Unser Geist, Seele und Leib sind die Instrumente, doch wer spielt da drauf? Manchmal sagen wir, der Teufel spielt auf meine Nerven Klavier. Hast nicht schon sowas gehört? Und Dämonen sitzen auf den Nerven. Dämonen sitzen auf den Nerven. Die greifen uns immer bei den Nerven an. Dass wir aufbrausen, jähzornig. Ein jähzorniger Mensch, den merkst du, der kann ein ganz lieber Kerl sein. Ganze 3-4 Monate, halbes Jahr. Sogar 2-3 Jahre. Und dann plötzlich explodiert er. Und dann ist er wieder, es tut ihm so leid, dass es passiert ist. Jähzorn ist ein Zeichen der Besessenheit. Und weißt du, da halten sich die Teufel manchmal so im Verborgenen. Und plötzlich kommen sie hoch aus dem Gebüsch. Also der Teufel spielt auf dem Nervenklavier. Also wer kontrolliert uns? Wer ist der Künstler, der das Instrument benutzt? Wenn Gott spielt, wenn Gott das Instrument benutzt und wirklich da drauf liegt. Er nimmt nicht einen Hammer und macht klein Holz draus. Wenn Gott spielt, ist Harmonie zwischen Seele, Geist und Leib. Wenn Gott spielt, ist Harmonie. Dann, und das ist diese Einheit, wo zwei oder drei eins werden. Dann will der Körper genau das, was der Geist will und was die Seele will und was Gott will. Das ist Harmonie. Da bin ich mitten unter ihnen, wo zwei oder drei eins werden. Seele, Geist und Leib. Wenn der Teufel spielt, dann ist Disharmonie. Und weißt du, was Disharmonie ist? Der Körper will was anders als der Geist oder die Seele. Und da ist also eine Zerrissenheit. Der Teufel ist ein Spaltgeist. Der zerreißt Seele, Geist und Leib. Und da kannst du ganz sicher sein, du willst die Welt evangelisieren, aber bist ein größer Feigling. Hast kein Geld. Auch keine Lust. Verstehst du? Da stimmt irgendwas nicht. Du merkst, da stimmt was nicht. Da ist was faul an der ganzen Geschichte. Und schau Pfingsten an. Pfingsten ist ein großes Ereignis. Ich werde dieses Wochenende über Pfingsten und den Heiligen Geist sprechen. Pfingsten, da war eine Einheit, da war eine Harmonie. Sie saßen einmütig beieinander. Weißt du, was das heißt? Sie waren ein Herz und eine Seele. Da war eine Einheit. Petrus war nicht mehr der große Redelsführer. Der war ganz still, weil er Dreck am Stecken hatte. Oder gehabt hat, er hat seinen Herrn verleugnet. Oder Thomas hat gezweifelt. Weißt du, da war noch alles gar nicht in Ordnung. Was vor Pfingsten, du siehst Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Oder die Jünger vor Pfingsten und die Jünger nach Pfingsten. Aber sie saßen einmütig beieinander. Und das ist, wo Gott gesprochen hat, wo Gott wirkt, wenn Christen einmütig sind. Zuerst mal einmütig mit sich selber. Wenn Gott spielt, da kommt was hinein. Wenn der Teufel spielt, da laufen alle davon. Das Krach ist genauso, wenn ein Unbefähigter, ein Klavier sich setzt, dann macht er nur Krach. Der macht keine Musik. Musik ist Harmonie, auch wenn es Krach ist manchmal. Weißt du, aber hier bei den Aposteln und den Jüngern damals in 120, schon drei zusammenzubringen auf einen Nenner ist schon schwer. Aber 120, sie waren einmütig beieinander. Da gab es kein Ränkespiel mehr. Verstehst du? Pass auf, den wählen wir nicht, den machen wir groß und ach, das ganze Ränkespiel, was man heute in der christlichen Welt sieht, ist ja furchtbar. Zum Davonlaufen. Einer will die größere Kirche haben wie der andere. Und mehr Leute haben wie der andere. Weißt du, wenn der Teufel spielt, dann ist alles Haarsträuben zum Heulen. Dann ist außer Spesen vielleicht nichts gewesen. Ja, das ist, wenn der Teufel spielt, dann ist alles umsonst, das ist Spreu. Das war Begeisterung, aber da ist kein Geist da. Kein Heiliger Geist, kein Gottesgeist. Als der Teufel anfing in der Urgemeinde mitzuklimpern, mitzumischen, weißt du, da kam Disharmonie hinein. Plötzlich, ja, die kriegen mehr und wir kriegen nicht so viel bei der Suppe. Und da wurde gemeckert und gemurrt. Wenn der Teufel wirkt, wird gemeckert und gemurrt und kritisiert. Da ist man nicht mehr zufrieden. Wenn der Heilige Geist wirkt und wenn Gott wirkt, ist eine Zufriedenheit. Man ist selbstzufrieden. Man weiß, ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Auch wenn alles schief geht, ist man gelassen. Da denken wir, ich denke nur an Israel. Immer, wenn was nicht war, die Gemeinde sofort, die israelitische Gemeinde gemurrt. Kein Brot, kein Wasser und so weiter. Wenn der Teufel spielt, wird kritisiert. Oder du wirst kritisiert, da wird gequatscht und übereinander geredet, da entstehen Spannungen, da entsteht Streit, da entstehen Spaltungen. Das ist alles in Gang und Gäbe. Der Teufel ist da am liebsten bei den Christen, nicht bei den Nichtchristen, die hat er sowieso durcheinander. Die verstehen einander sowieso nicht. Die Sprache ist sowieso verwirrt bei den Nichtchristen. Satan fängt auf unseren Seiten zu klimpern an und zwar immer dann, wenn Gott spielt, wenn so Harmonie ist, zack, immer so ein Misston. Er versucht, Misstöne in unser Leben hineinzubringen. Irgendwie, hast du das gesehen? Die grüßt dich gar nicht, schon seit ein paar Wochen. Die geht immer vorbei. Nur als Beispiel. Weißt du, der Teufel treibt immer hinterrum Unwesen. Der Teufel ist ein hinterhältiger Kerl, der immer hinterrum sich irgendwo so um die Gemeinde schleicht, um die Kinder Gottes schleicht und irgendwie so, die nicht mehr so richtig stehen, am meisten die nicht richtig stehen oder noch nie richtig gestanden sind, die jetzt, an denen versündigt er sich oder vergreift sich, hast du es gesehen, hast du es gehört und so weiter. Und dann zack, wieder so ein Misston. Und dann fragt sich der liebe Gott hier und dann fragt sich die ganze Gemeinde, aber wir haben doch die Seiten alle gestimmt, da ist alles in Ordnung. Wo kommt der Misston? Zu den ersten Christen hat Gott gesprochen gehabt. Und sie waren einmütig beieinander. Weißt du, Gott hat zu ihnen gesprochen. Zum Petrus. Petrus, gib dich doch nicht an. Du bist nur ein Angeber, nur ein Maulheld. Ihr werdet mich alle verleugnen. Ihr werdet alle weglaufen. Ihr werdet euch alle an mir schämen. Gib doch nicht an. Weißt du, ja, aber ich bin nicht so wie der. Der Herr hat gezeigt und Gott zeigt dir, dass du genauso bist wie alle anderen. Bild dir nichts ein. Auch wenn du ein Pharisäer bist. Verstehst du? Und Gott lässt die Pharisäer ganz schön auf die Nase fallen. Denk an Saul von Tarsus. 3 Tage ist er blind. Er war ein Pharisäer von Pharisäern. Was er alles gelernt hat, der muss zerbrochen werden. Und Zerbruch ist auch ein Reden Gottes, Geschwister. Manche haben Angst und sagen, aber das ist vom Teufel. Wenn dich ein Licht umleuchtet und liegst auf der Gasse, und Paulus lag auf der Gasse, auf der Gosse, lass mich dann wieder weiter ausbauen, und er musste geführt werden ins Hotel, dort in der Herberge. Gott hat zu den ersten Christen gesprochen. Und weißt du, wie Gott zu ihnen gesprochen hat? Und hier hat Gott geredet. Und niemand anders. Das, wie Gott zu den Aposteln, Jüngern damals, oder wer den Jüngern geredet hat, das hätte niemand fertigbringen können. Das hat allein Gott gemacht. Plötzlich waren sie alle Versager und Nieten. Das war Gottes Reden. Wenn Christen plötzlich sich fühlen, ich bin ein Versager, dann kann Gott aus einem was machen. Solange du noch perfekt bist und gut bist und stark, ist ja doch alle Feiglinge gewesen. Die saßen beieinander, da traute niemand dem anderen was vorzuwerfen, denn alle hatten Dreck am Stecken. Alle hatten gezweifelt, alle waren ungläubig, alle sind schwach geworden, alle hatten Angst gehabt, alle haben aus Angst vor den Juden sich versteckt. Der eine unter das Bett, der andere im Schrank, oder der andere im Keller oder auf dem Dachboden. Verstehst du? Die haben sich alle versteckt. Die waren alle mit sich selbst beschäftigt. Wenn Gott geredet hat, bist du mit dir selber beschäftigt. Da kannst du dich nicht mit anderen beschäftigen und solltest auch nicht mit anderen beschäftigen. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Kann ich mit anderen mich beschäftigen? Wir müssen uns zuerst mal mit unserem Balken, den müssen wir zuerst mal ziehen, bevor wir an die Splitter von irgendjemandem dran gehen. Die waren alle betroffen. Das war Pfingsten, Geschwister. Weißt du, wenn wir von Pfingsten reden, Halleluja, Halleluja. Nein, es war eine tiefe Betroffenheit. Die haben nicht mehr geredet. Hat jedem die Sprache verschlagen. Das ist Pfingsten. Bevor wir reden, müssen wir zuerst mal stille werden, innen drin. Und das Reden Gottes macht uns immer betroffen. Wenn ich dann weiterlese, ein paar Kapitel in der Apostelgeschichte, die Geschichte von Ananias und Sapphira, als die zwei tot umfielen. Da heißt es, und sie waren so betroffen, dass es niemand wagte, sich zu der Gemeinde zu halten. Denn sie haben gedacht, guck mal, es kann mich genauso treffen. Und ich falle auch tot um. Und das war schon Gottesfurcht. Die waren alle geschockt. Wenn Gott redet, sind wir wie gelähmt. Traute sich niemand zur Gemeinde zu halten. Gott redet, hören wir es überhaupt. Auch wenn keine tot umfallen. Gott redet durch die Finanzkrise. Ich denke jetzt diese ganze Euro-Krise hier. Gott redet durch die wirtschaftlichen Krisen, wo der eine oder andere durch muss, durch die Arbeitslosigkeit. Gott redet, wenn die Mittel nicht mehr da sind. Also für mich war es immer das Reden Gottes, wenn das Geld nicht mehr eingeht, mache ich den Laden dicht. Ich werde nicht Schulden machen. Für Gott macht man sich keine Schulden. Nein. Und das war so. Ich habe das in meinem Leben, als wir die Teestube hatten in Stuttgart, als wenn das Geld nicht mehr einging, habe ich gedacht, wir schließen. Aber die Leute haben gebetet, dass ich nicht schließen musste. Noch eine Minute vor 12 kam die Summe, die wir brauchten, um zu bezahlen. Also wenn es von Gott ist, wird das finanziert und getragen. Ist es nicht von Gott, kann man nicht bezahlen. Dann macht man sich nur Schulden, verschuldet man sich mehr und mehr. Deshalb ist es so wichtig, hat Gott wirklich geredet? Kauf das Haus, kauf das Auto, mach diese Arbeit, mach auf dieses Geschäft. Hat Gott wirklich geredet? Wenn Gott geredet hat, kann es machen. Und da wird auch Segen dabei sein und wird Erfolg sein. Aber wenn Gott nicht geredet hat, da kannst du so viel gießen, wie du willst. Es wird nicht nass sein. Noch bevor das Wasser die Erde erreicht, ist es verdunstet. So, Gott redet, wenn die Mittel da sind. Und Gott redet auch, wenn die Mittel mal nicht da sind. Als das Grundwasser sank beim Elia, als immer weniger Wasser kam, war Zeit, wir ziehen jetzt um. Ich muss jetzt weitergehen. Also wenn der Wasserspiegel sinkt. Und du musst darauf achten, wie funktioniert das? Die Raben kommen nicht mehr, die bringen nichts mehr. Jetzt muss es weitergehen. Herr, es muss mit mir weitergehen. Gott redet. Weißt du, Gott führt uns, indem es plötzlich bei uns alles stagniert und nicht mehr läuft. So redet Gott. Und jetzt, Herr, was machen wir jetzt? Und dann sagt der Herr, und jetzt gehst du zu der Witwe. Und dort blieb er auch eineinhalb Jahre. Also Gott redet durch Katastrophen, Krisen. Weißt du, Gott redet durch Dinge, die da sind und Dinge, die nicht da sind. Gott braucht immer ein Instrument. Und er ist der Künstler, der das spielt. Er braucht eine Lampe, um zu leuchten. Gott braucht uns, um sich zu manifestieren, sich zu offenbaren. Gott redet durch uns, durch unser Leben. Und jeder Einzelne ist eine Sprache, ein Sprachrohr Gottes. Ob du das glaubst oder nicht, Jeder Einzelne. Jeder Mensch strahlt 28 Wärmeeinheiten in der Stunde aus. 28 Wärmeeinheiten. Also wir strahlen etwas aus. Und Gott redet durch deine Anwesenheit oder durch deine Abwesenheit. Beides. So wie das Licht einen Träger braucht, so braucht auch die Stimme Gottes einen Träger. Und das bist du, das bin ich. Und zuletzt sprach er durch seinen Sohn. Durch die verschiedenen Propheten, durch Umstände, Ereignisse und so weiter. Gott möchte in alle Lebensbereiche eindringen, alle Bereiche durchdringen mit seinem Geist. Und weißt du, allein den Körper, was kannst du mit dem Körper anfangen, wenn der Geist nicht da ist? Jakobus sagt ja, Körper ohne Geist ist tot an sich selbst. Also du brauchst den Geist und der Geist braucht auch die Seele. Wir haben jetzt vor kurzem das Thema gehabt, die Speise der Seele. Was speist die Seele? Die Seele braucht Nahrung. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und wie geht's deiner Seele? Frag sie. Wie geht's deiner Seele? Wie geht's deinem Geist? Und wenn du wissen möchtest, wie es deinem Geist geht, schau deinen Körper an. Wie geht's deinem Körper? Und dein Körper ist die Manifestation deines Geistes und deiner Seele. Der Heilige Geist benutzt alles, was da ist, zum Reden, zum Gott offenbaren, zum Gott wirken. Gott hat hier geredet. Das ist meine Botschaft. Gott gebraucht die Welt. Gott gebraucht die Juden, die Römer. Gott gebraucht die Griechen. Gott gebraucht alles, um einfach sich zu offenbaren. Und Gott benutzt diese Dinge. Gott gebraucht die Welt, die Sünder sogar. Gott gebraucht die Sünder, um dich zu heiligen. Und die Jünger brauchten die Welt. Darum sagt Jesus, geht hin in alle Welt sogar. Muss es vorstellen, geht hin in alle Welt. Menschen werden aus der Welt geholt, Sünder werden aus der Sünde geholt, aber man muss dorthin. Und Gott redet und sagt, habt keine Angst vor ihnen. Die beißen nicht. Und Gott schickt uns in die Löwengrube. Und in der Löwengrube erlebst du das Reden Gottes, dass der Rachen der Löwen verstopft wird. Gott lässt uns in den Ofen, Feuerofen fallen oder werfen. Und wir werden nicht verbrannt. Das ist auch ein Reden Gottes. Du gehst durch die Krise durch und die Krise vernichtet dich nicht. Die Krise zerstört dich nicht. Das Reden Gottes. So, du brauchst das Negative als Gottes Stimme. Irgendetwas muss ja, irgendwo muss die Sache aufprallen. Irgendwas muss die Stimme Gottes erreichen. Das Feuer braucht immer Brennholz. Feuer ohne Brennholz ist undenkbar. Und so, das Negative ist das Brennholz. Was Gott benutzt. Oder das Wasser braucht ein Gefäß. Das Wasser ist wunderbar, aber was würde ich hier mit dem Wasser anstellen, wenn das Glas nicht wäre? Das könnte ich gar nicht zu mir nehmen. Das Wasser kann nicht zu mir kommen. Das würde ich verschütten. Das würde gar nicht mich erreichen. Also, der Heilige Geist braucht ein Gefäß. Und das ist Glas. Das ist materielles. Gott redet durch materielle Dinge. Also Gott spricht durch den Körper. Und Gott spricht durch die materiellen Dinge, die sich um uns herum ereignen. Und alles ist eine Stimme Gottes. Und es ist wichtig, dass wir es hören. Was sagt der Geist? Weißt du, wir sollten lernen, durch das Leben zu gehen und mit offenen Augen. Da sagt doch einer, ich habe die Nase oder die Schnauze voll. Weißt du? Das ist eine Wahrheit. Du solltest schon allein nur die Volksweisheiten hören oder Volkssprüche. Ich habe die Schnauze voll oder das schlägt mir auf den Magen. Da steckt was dahinter. Was ist es, was dir auf den Magen schlägt? Oder das steigt mir in den Kopf? Du solltest achten auf die Stimme des guten Hirten. Der gute Hirte, der redet ganz anders, als was wir manchmal denken, nur mit der Bibel. Der gute Hirte spricht nicht nur durch die Bibel. Und ich will einfach dir beweisen, heute den Beweis antreten, Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise. Und meine Schafe, meine Jünger hören meine Stimme. Nicht nur beim Beten oder im Gottesdienst. Jede Erfahrung, jede Erkenntnis braucht ein Gefäß und es muss irgendwie rüberkommen. Du stehst vor Manko, vor der Leere, vor der Sackgasse, vor der Ausweglosigkeit. Und da will Gott reden und sagen, sei still, plärr nicht so viel, bet nicht so viel, harre auf mich und du wirst noch meine Wunder sehen und preisen. Und die Ägypter, die du heute noch siehst, die wirst du morgen nicht mehr wiedersehen. Weißt du, Gefühl. Dein Gefühl braucht ein Gefäß. Wir sollen unsere Lenden umgürten, weißt du, festschnallen. Denn wir müssen laufen. Umgürte deine Lenden. Du brauchst ein Gefäß, ein Gürtel. Viele Menschen sind wie ein Brunnen ohne Wasser, wie ein Ofen ohne Feuer oder wie ein Benzintank ohne Benzin. Was nützt es? Wir haben den Namen Christ, gläubig, Jünger Jesu. Aber sind wir wirklich das? Und Jesus hat gesagt, ihr werdet alle mich verraten. Weißt du, ich habe mich zuerst mal gefragt, zeitlang, warum hat er für die Jünger nicht gebetet, wenn er alles wusste? Judas wird ihn verraten, er hat es gewusst. Petrus wird mich verleugnen, hat es dreimal gewusst. Warum hat er nichts unternommen und verhindert, dass er nicht das macht? Nein, Gott lässt uns ins Messer laufen. Es klingt hart, was ich sage, aber es ist so, damit wir gut rauskommen, gesegnet rauskommen, damit wir eine Erfahrung machen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist diese Erfahrung. Ja, ich werde für dich sterben. Vergiss es. Du kannst für den Herrn nicht einmal leben, von geschweige denn zu sterben. Ich werde für dich sterben. Wir können für Jesus nicht einmal leben. Vergessen wir das alles. Weißt du, viele Christen haben fantasieren zu viel und bewältigen die Aufgaben nicht, die ihnen gestellt werden. Laufen von den Aufgaben weg oder drücken sich, was auch immer ist. Weißt du weißt, ich bin damit konfrontiert. Und die Bibel lehrt uns, geh auf das Problem zu, lauf nicht weg, geh auf deinen Riesen zu, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Mach nicht die Augen zu, wir sollten mit offenen Augen beten, wir sollen dem Teufel ins Angesicht schauen und nicht mit uns mit von ihm machen lassen, was er will und sagen, nein, nein, mein Freund, so steht es geschrieben. Ich tue das Wort Gottes, tust du es auch? Weißt du, Wort Gottes will getan werden, gelebt werden, geliebt werden. So, solange, weißt du, Gott will uns einfach dahin bringen, dass wir anfangen, Jesus zu suchen, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu wandeln. Und die Gaben, die Gott uns gibt, die sind zum Gebrauch da. Nicht zur Selbstverherrlichung und Selbstentwicklung und Selbstentfaltung. Ach, schau, wie schön ich bin, wie ich weiß sagen kann und wie ich wirken kann. Nein, Gott will, dass du mit diesen Gaben lebst und ein Segen bist für deine Umgebung. Der Heilige Geist braucht einen Kanal, eine Leitung, ein Flussbett, wo er wirken kann. Und er soll dein Leben sein. Das ist Pfingsten. Gott braucht unsere Stimme. Und deshalb, wir sollten unser Leben ihm geben. Das Instrument, Herr, drück dich durch mich aus, wie du willst. Spiel das. Setz dich ans Klavier, Herr. Jede Zunge ist ein Instrument. Und Gott gebraucht jedes Wort. Gott gebraucht deine Worte. Und viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, Gott hat geredet und die reden dummes Zeug hinterher. Wie steht es in der Bibel? Du sollst kein Falschzeugnis reden. Weder dich selbst, weder die andere, gegen die anderen, weder was Fremdes ist und so weiter. Falschzeugnis. Und wie oft reden wir dummes Zeug? Ich bin entsetzt über Christen. Und ich schäme mich, dass es Christen gibt, solcher Art. Weißt du, sie reden negativ. Die wissen nicht, wir sind erlöst, wir sind begnadigt, wir sind gewaschen im Blut des Lammes. Wir sind geheiligt, wir sind vollkommen in Christus. Und dann reden wir, sind nichts, wir können nichts, wir haben nichts. Und wir sind Jammerlappen. Und kein Wunder, dass die Ungläubigen nicht an Christus glauben wollen. Voltaire, glaube ich, war das, der gesagt hat, also wenn die Christen erlöster aussehen würden, würde ich es glauben. Aber die sehen nicht erlöst aus. Die sind unerlöster, wie die Welt ist. Ich bin entsetzt. Viele Christen sind unerlöster wie die Welt. Die Welt ist wenigstens noch fröhlich, sauft sich voll, pumpt sich mit Drogen voll. Aber Christen, mit was pumpen sie sich voll? Mit dem Teufel. Dummes Geschwätz. Nein, das ist die Wahrheit. Erst als sie einmütig beieinander waren, die Jünger wurden voll des Heiligen Geistes und sprachen in neuen Zungen, wie der Geist gab auszusprechen. Wer viel Geist hat, der hat viel zu sagen. Viel vom Heiligen Geist. Und das ist das Wichtigste, das Grundlegende in unserem Leben. Weißt du, wenn der Herr zu uns geredet hat, nur ein Wort, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Wenn Gott ein Wort zu dir geredet hat, das hilft dir schon 1000 Tage. Nur wenn wir an den Prinzipien Gottes festhalten und so weiter, an das, was Gott gesagt hat, an das Wort Gottes, hier hat der Herr mir den Weg gezeigt, den gehe ich, so wie wir im Zeugnis auch gehört haben. Weißt du, Gott führt uns Schritt für Schritt, so wie ein Schachspieler, die Steinchen hin und her schiebt. So schiebt Gott uns manchmal. Und wir verstehen das nicht. Aber ich weiß, das ist der Meister. Der kennt sich aus. Und Gott will dein Leben am wirkungsvollsten gestalten, dass es am wirkungsvollsten ist, dass du am glücklichsten bist, gesündesten, stärksten, reichsten, wohlsten und so weiter. Und er beginnt, indem er mal durchgeht. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, betet ein Mann in der Bibel. Und weißt du, was da passiert? Gott sagt, nee, lieber Bruder, so nicht. Du wirst mich nicht sehen, aber du wirst sehen, wenn ich vorbeigegangen bin. Das war Moses. Und von ihm heißt es, er sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Aber er sah Gott im Vorbeigehen. Du siehst, hier ist Gott durchgegangen. Und du siehst seine Spuren. Du siehst, was er zurückgelassen hat. Es hat geregnet oder geschneit. Oder heute Nacht war es kalt. Oder es ist alles ausgetrocknet, war es zu heiß. Du siehst eine Veränderung, die so ungewöhnt ist. Der Herr ist vorbeigegangen. Weißt du, und du musst da sicher sein, auf Nummer sicher gehen, dass es der Herr war. Also das schicke ich immer voraus. So, du kannst nicht alles richtig machen, du brauchst die Gewissheit und Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Du brauchst die Inspiration des Heiligen Geistes. Das ist es. Der Geist Gottes muss deinem Geist Zeugnis geben. Hier ist der Herr hindurchgegangen. Das hat alles der Herr geplant. Weißt du, du verstehst vielleicht manche Wege nicht. Vor 20 Jahren ist vielleicht in deinem Leben etwas passiert. Und jetzt sitzt du hier. Vor 20 Jahren ist aber etwas passiert. Denk an Josef. Seine Brüder haben verkauft nach Ägypten. Furchtbar. Ganz eine Tragödie. Und dann sitzt du im Gefängnis. Du wirst dort noch vergessen. Weißt du, das alles 20 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre dazwischen. Das ist immer so Zeit dazwischen. Und warum muss ich das alles erdulden? Und du fragst, warum müssen gute Menschen so viel leiden? Das ist eine berechtigte Frage. Warum musste der Hiob so viel leiden? Warum musste Jesus so viel leiden? Warum mussten die anderen so viel leiden? In der Bibel steht, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Warum das alles? Aber stell mal vor, was dann passiert. Gott wollte eine Familie vor dem Hungerstod retten. Deshalb hat Gott auf Umwege vor 20 Jahren den Josef nach Ägypten geschickt, damit Jakob und sein Haus nicht verhungert, als Versorger. Und du bist vielleicht auf dem Weg, ein Versorger für deine Familie zu werden. Ein Wegweiser für deine Familie zu werden. Ein Retter für deine Familie zu werden. Du und dein ganzes Haus, ihr soll gerettet werden. Und du fragst dich, warum muss ich da sitzen? Weißt du, wenn du kein Drama, keine Tragödie, wenn nichts in deinem Leben passieren würde, dein Leben wäre stinklangweilig. Und keiner würde Notiz nehmen. Die wüssten gar nicht, dass du überhaupt noch lebst. Aber weil das Haus abgebrannt, Himmels Willen, da ist eine Autokarambolage, da ist das und das passiert, dass jemand, guck mal, wie die auf alle vier kriecht und so weiter, wie das alles so passiert. Warum muss das alles passieren? Da fangen die Leute an zu diskutieren, pro und contra natürlich. Aber du bist im Gespräch. Gott sorgt dafür, dass sein Werk, seine Sache ins Gespräch kommt. Plötzlich babbeln da in fremden Sprachen, also in der Sprache Gottes. Nicht ihre Sprache, fremden Sprachen. Für sie fremd, für sie unwissend. Für sie, die sind ahnungslos, was sie da reden. Und vielleicht bist du auch so ahnungslos, du erlebst nicht, was oder kannst nicht erklären, was ist das mit mir passiert. Bin ich falsch, bin ich richtig, bin ich gut, bin ich schlecht? Aber das ist der Herr, der hier die Finger mit im Spiel hat. Er rührt die ganze Geschichte und macht einen wunderbaren Eintopf. So, und der Herr macht zum Schluss alles recht, Leute. Das ist der Herr. Er macht alles recht. Es ist wichtig nur, dass die Richtung stimmt. Die Richtung bestimmen. Du musst deine Berufung kennen. Wozu bin ich berufen? Und was ist deine Berufung? Dass du hier Gott im Alltag auslebst. Das ist deine Berufung. Nicht, dass du predigst und ein großer Missionar wirst. Du wirst der größte Missionar, wenn du anfängst, Christus auszuleben im Alltag, im Leben, da wo du stehst. Du fragst dich, was ist das Thema meines Lebens? Gott hat schon längst festgelegt, was das Thema deines Lebens ist. Und was dein Auftrag ist und warum du hier bist. Wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen Wegweiser sein, ob gefragt oder ungefragt. Du musst nur zeigen, die Richtung zeigen, dort geht's lang. Du musst nur die Richtung zeigen. Ein Wegweiser zeigt nur die Richtung. Wir müssen uns bewusst werden. Alles, was wir haben und alles, was wir sind, ist von Gott gegeben, von Gott gewollt, von Gott geplant und von dem Heiligen Geist gewirkt. Und da stehst du da, du kannst nichts dagegen machen. Jemand anders steuert es. Jemand anders hat die Dinge in Kontrolle. Und wenn du ehrlich bist, wirst du zugeben, dass es so ist. Du ruderst, aber steuern tun andere. Und steuern tut einer. Rudern können viele. Und die rudern, die treiben auf, vorwärts, mach weiter. Noch eine Ausbildung und noch eine Schulung und noch eine Aufgabe. Aber steuern tut einer. Und das ist der Herr. Er ist, der Menschenherzen lenkt wie Wasserbäche. Er ist, der die Kriege steuert. Egal, was es jetzt auch heißt. Du musst eines wissen, der Glaube ist kein Selbstbedienungsladen. Auch nicht der christliche Glaube. Man wird bedient, es wird einem gegeben, wie der Geist gab, auszusprechen. Oder die Salbung sie gelehrt hat. Von Gott aus gesehen ist ein Gottesdienst mehr als nur eine Versammlung oder Treffen von geisterfüllten Menschen. Weißt du, ein Gottesdienst ist ein Austausch. Sie waren einmütig beieinander. Zuerst mal aufeinander hören. Nebeneinander aushalten, mit diesem Versagerbruder eins sein, mit dieser Niete da, der nicht ausgehalten hat, der davongelaufen ist. Weißt du, und dann beginnt ein Austausch. Und Gemeinde, eine echte, wahre biblische Gemeinde ist ein Austausch. Du gibst was weiter und empfängst von jemand anders wieder was. Oder du färbst von dem ab und der färbt von dir ab. Hier wird Kraft ausgetauscht, hier wird die Freude ausgetauscht, hier wird die Gnade ausgetauscht. Wie kann man Gnade austauschen? Indem man großzügig dem anderen ist, gnädig dem anderen ist und nicht kleinkariert ist, wenn man vergibt. Weißt du, stell dir mal vor, jetzt Petrus, der steht auf und sagt, Leute, der muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, der kommt nicht zum Abendmahl. Da kann sein, dass dann der andere hinten aufsteht und Bruder Petrus, wie war es bei dir? Hat der Herr dich auch ausgeschlossen? Hat der Herr dich auch verworfen? Hat er dir deswegen nicht das Abendmahl gegeben, so wie die Christen heute manchmal so verfahren miteinander. Und mir fällt auf, wenn ich so die Bibelschule hier vorbereite, das Wesentliche der Apostel nach Pfingsten ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herzen. Der Petrus schreibt von der Liebe, der Jakobus schreibt von der Liebe, der Johannes schreibt natürlich selbstverständlich von der Liebe, aber die schreiben alle von der Liebe. Was bei Gott zählt, es sind nicht die Werke, es ist die Liebe. Nicht die frommen Aktionen, liest du Sendschreiben in der Offenbarung, sind nicht die Aktionen, sondern die erste Liebe. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, die erste Liebe. Und die Gemeinde ist ein Austausch der Liebe, der Güte, der Barmherzigkeit, der Großzügigkeit. Weißt du, Gott will nicht mehr von Menschen, er will nicht zu viel. Er will nur, dass sich jeder selber einbringt. Ein jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, die er bereits hat, nicht mit Gaben, die er nicht hat. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, um Gott zu dienen. Du hast, was du brauchst. Und gebrauche das, was du hast, zur Ehre Gottes. Jeder habe etwas, der eine ein Lied, der eine ein Gebet, der andere ein Zeugnis. Und jeder macht irgendetwas. Und das ist Austausch. Das Leben auf dieser Welt ist Austausch. Und hier hat Gott geredet. Gott hat dir was gegeben. Und was machst du mit deinem Talent? Überleg einmal. Gott gibt dir etwas. Gott vertraut dir etwas an. Gott legt in deinen Schoß dir etwas. Was machst du damit? Ja, Herr, ich wusste, du bist ein harter Herr. Du schneidest, wo du nicht gesät hast und so weiter. Und ich habe deine Sache bewahrt. Und hier hast du das Deine. Der Herr will, dass du wucherst. Dass du mit dem handelst, was er dir anvertraut hat. Auch wenn es nur ein Talent ist. Die Gemeinde ist, und jetzt sage ich dir, was Gemeinde ist, wahre Gemeinde ist, ist nicht eine freie Nazareth-Kirche oder wie die auch immer heißen, Gemeinde des Heiligen Geistes oder Gemeinde Jesu Christi oder Gemeinde Gottes, vergiss das alles. Die Gemeinde des Herrn ist immer da, wo Menschen Gott gehören und wo Gott den Menschen gehört. Und wo sie einander sich austauschen, wo Gott und Mensch sich austauschen und wo der Mensch zu Mensch sich austauscht, wo der Austausch stattfindet. Gemeinde ist nichts anderes, da ist ein Bruchstück und da ist ein Bruchstück. Lauter Zerbrochene. Da ein Bruchstück und da ein Bruchstück und so weiter. Und jeder bezeugt etwas. Ich habe den Herrn von der Seite gesehen, aber ich habe den Herrn von der Seite gesehen. Guck mal, wenn ich hier hingucke, sehe ich das Ding ganz anders als du von der Seite dahin. Aber nein, ich habe von der Seite gesehen. Und wenn wir zusammenkommen, wir sollen nur erzählen, von welcher Seite wir den Herrn gesehen haben. Und dann kriegen wir ein Gesamtbild. Und wo jeder etwas bestätigt vom Herrn, ihr sollt meine Zeugen sein. Die heutige Christenheit ist so weit vom Heiligen Geist abgedriftet, leider. Das ist eine Tragödie. Und das wirkt sich verhängnisvoll auf die Welt aus. Da ist kein Austausch mehr da. Christen reden jeden Blödsinn, übereinander reden sie statt über Gott. Wir sollen das Wort Gottes reichlich in unserer Mitte wohnen lassen. Ich habe vom Herrn ein Bibelwort erzählt, nicht um einen anderen zu belehren. Nein, wir sollen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Nicht die Sünden anderer. Du sollst die Sünden anderer Menschen zudecken. Dazu bist du verpflichtet. Sonst bist du im Dienst des Satans. Wenn du die Sünden der Menschen an die Glocke hängst und die Sünden erzählst, die Liebe deckt der Sünde Mengen. Der Einzige, der Sünden vergibt, das ist Gott. Und du hast kein Recht an die Sünden der Menschen. Jesus hat die Sünden ans Kreuz hinaufgetragen. Und wenn du mit den Sünden dich beschäftigst, du pfuscherst Gott ins Handwerk. Lass die Sünden Sünde sein. Vergeb. Großzügig sein, so wie der Herr dir vergeben hat, wie der Herr dich angenommen hat. Und du bist mit dir selber so beschäftigt, wenn du ehrlich bist. Und dergleichen. Das ist Austausch. Wir sollen die Liebe weitergeben, das Gute weitergeben, die Kraft weitergeben, die Reinheit weitergeben, die Freude, den Frieden und so weiter. Du musst den Leuten nur erzählen, den Austausch, so hat Gott mich geführt. Ob er den anderen auch so führt wie dich, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber es motiviert. Es motiviert den anderen. Ja, Gott hat den oder die geführt, dann wird er mich auch führen, wenn er das kann. Und der Petrus ist auch nicht besser wie ich. So verstehst du? Also, wenn er den Petrus so geführt hat, wird er auch mich führen. Wird auch mir gnädig sein. Und du tauschst aus, was Gott dich gelehrt hat, was dir groß geworden ist. Dann machen wir freitags Worte der Ermutigung. Und das ist deshalb wichtig, denke ich, dass du das erzählst, nicht wie du anderen belehrst, was du alles schon weißt und alles kennst. Nein, wie hat Gott dich geführt? Und ich finde es ganz toll, wie die Doris das heute gemacht hat, dass sie erzählt hat, wie Gott sie 5-mal umversetzt hat. Bis du an dem Platz sitzt. Und wie oft muss Gott dich umversetzen, bis du an dem Platz sitzt, wo du gar nicht sitzen möchtest. Aber wo Gott dich gebrauchen kann. Gott kann dich da gebrauchen. Weißt du, und Gott wird uns so oft umsetzen, bis wir schließlich dort sitzen. Und manche Leute müssen von einer Gemeinde in der andere rennen zuerst einmal. Die werden da umgesetzt 20 Mal, bis sie dahin kommen, wo sie dann in die richtige Mühle kommen und fein gemahlen werden. Nein, weißt du, die erleben das nicht, verstehst du, da rennen sie weg, da denken, und das Schlimmste ist dabei, wenn die Leute Gemeinden wechseln. Das ist das Schlimmste. Ja, der Pastor hat mir auf mich mit dem Finger gezeigt und die Geschwister sind mir auf die Nerven gegangen. Aber der Teufel ist es. Auf die Nerven gegangen und so weiter. Aber Gott wollte was dir zeigen, was dir sagen. Gott hat geschliffen, Gott hat poliert, Gott hat gereinigt, Gott hat gewaschen. Gott hat Plan. Weißt du, Gott hat geredet, du läufst zum Reden Gottes weg. Und dann wundert sich, der liebe Gott spricht nicht zu mir. Wenn ich der liebe Gott wäre, würde ich auch nichts mehr sagen. Nein, wäre es erledigt. Dann würde ich sagen, geh da zurück, wo du herkommst. Weißt du, Leute laufen weg vom Reden Gottes. Die Hagar lief weg von der Sarah. Ich halte nicht mehr bei dieser Sarah, die Fromme da, die Religiöse da und so weiter. Und ich halte nicht mehr aus, ich will nicht mehr. Aber Gott sagt, Hagar, geh wieder zurück zu deiner Herrin, unterordne dich. Unterordne dich und geh, da nicht gesagt, aber die ist erst gegangen, als Gott gesagt hat, als Gottes Zeit war. Dann wurde sie rausgeschickt. Abraham muss es tun, Hagar und Ismael wegschicken. Aber selber weglaufen, du läufst Gott aus der Schule und dann wunderst du dich, ich bin jetzt pleite und so viele Menschen sind pleite und werden pleite sein und die werden noch pleiter. Es gibt nicht, aber das ist so. Aber das ist der Weg. Weil sie Gott aus der Schule laufen. Du verdurstest und verhungerst in deinem Leben. Und erst wenn Gott dich rausführt, dann gehst und sagst Danke. Aber das musst du wissen, hat das Gott getan? Oder dein altes Wesen, deine Sturheit, deine Bockigkeit, deine Einbildung. Ich habe den Erstgeborenen gezeugt. Oder geboren für Abraham. Ich habe den Ismael geboren. Das ist mein Sohn und mein Sohn ist der Erbe. Lass Gott für dich reden und nicht du. Und das ist nämlich, wer hat hier geredet? Und Gott hat geredet und lass Gottes Stimme und Gottes Wort gelten. Und Gottes Wort wird in Erfüllung gehen. Als dann die Sarah tot war, dann ist der Ismael und Isaac am Grab des Vaters zusammen gewesen. Die waren eins wieder. Nur die Frauen waren uneins. Also, aber Gott schafft Einheit. Das Fleisch schafft keine Einheit. Der Herr schafft es Einheit und Gott hat geredet. Hast du es gehört, wie Gott geredet hat zu dir? Gott muss geredet haben. Und dann gibt es das Austausch, dann gibt es Kommunikation, dann gibt es Versöhnung. Du kannst dir viel vornehmen, wird nichts klappen. Du kannst so gute Vorsätze haben und der Weg zum Himmel und zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Zum Himmel wie zur Hölle. Aber die erreichen keinen davon. Aber wenn Gottes geredet hat, als Jakob da seine Schandtat damit konfrontiert wird und Gott lässt uns mit unseren Schandtaten, dass wir konfrontiert werden, wo wir Gott weggelaufen sind, egal wie das alles zustande kam, spielt keine Rolle, es kam zustande und jetzt, wir wollen dieses Problem auf menschliche Art und Weise lösen, nicht auf göttliche Art. Weil wir schon menschlich gehandelt haben, wollen wir das auf göttliche Art, wollen wir das noch auch irgendwie anders lösen. Geh zum meinen Onkel oder zu deinem Onkel und geh nach Mesopotamien, aber der muss nach 20 Jahren zurück. Nach 20 Jahren kommt dein Problem wieder hoch, rechne es aus in deinem Leben, dein heutiges Problem liegt 20 Jahre zurück. Der Fall, die Situation, 20 Jahre. Und wenn du jetzt nachrechnest, was war vor 20 Jahren, kann ich in der Seelsorge immer machen, mache ich immer gerne in der Seelsorge. Was war vor 20 Jahren, wo warst du vor 20 Jahren, was ist da passiert? Und da kommt sehr vieles hoch. Ja, da ist die Geschichte mit dem Esau gewesen. Und ich muss jetzt nach Hause. Und immer wenn du nach Hause gehst, kommt was hoch. Immer wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst, kommt was hoch. Du glaubst gar nicht, was bei sterbenden Menschen alles hochkommt. Puh, du glaubst es gar nicht, was da alles hochkommt. So, und da plötzlich kommt, und dann hat der Herr zum Jakob geredet, nicht zum Esau. Zuerst mal redet er zum Jakob, der das eingebrockt hat, der verschuldet hat, der sich versündigt hat. Und Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es sei denn, ich habe deinen Frieden. Meine Seele muss von dir berührt werden. Und erst als seine Seele berührt wurde, wurde auch die Seele des Esaus berührt. Mein Bruder. Du siehst, das Wunder passiert, wenn Gott zuerst bei dir was getan hat. Deine Familie wird nicht versöhnt, solange du nicht mit Gott versöhnt bist und Gottes Frieden hast. Du kannst beten, so viel du willst. Herr, bring meine Kinder zu mir und meine Familie zu mir. Nein, das wird nicht klappen. Du musst erstmal mit Gott versöhnt werden. Zuerst muss Gott ein Wunder getan haben. Zuerst muss Gott geredet haben zu dir, nicht zu den anderen. Herr, sprich zu meinem Sohn und zu meinem Mann oder zu meiner Frau oder was weiß ich zu wem, meiner Großmutter. Gott muss zuerst zu dir sprechen. Und nicht schön mal sagen, du, demütige dich mal. Beuge deine Knie. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn wenn du einen Segen Gottes haben möchtest, du musst dich immer demütigen. Denn der Segen kommt vom Höheren zum Niedrigeren. Ja, der Herr muss geredet haben. Und dann, der Fall war erledigt. Mein Bruder und die versöhnen sich, haben sich lieb. Ach, die haben alles vergessen. Der Esau hat das alles vergessen. Ich bin gesegnet, mir geht es gut, ich habe auch 12 Kinder. Aber nur von einer Frau, du hast von mehreren Frauen gleich. Also bei mir stimmt alles, bei dir stimmt noch nicht ganz so alles, das ist nicht ganz koscher. Da muss noch gearbeitet werden. Ohne von Gott etwas zu empfangen zu haben, gibt es keinen Austausch, keine Kommunikation, keine Annahme, kein Verständnis, keine Sympathie, keine Liebe. Da ist höchstens Unterhaltung oder ja irgendwas, aber da ist nicht das, was du suchst. Und wenn es nicht von Gott ist, geht alles, was menschlich gemanagt und gemacht wird, einem auf den Keks. Das stört einen, ist langweilig, leeres Stroh und sagt, was wollen wir die ganze Zeit? Es muss vom Herrn gewirkt sein. Der Herr ist der, der an uns arbeitet. Und wenn er uns bearbeitet hat, kann er auch weiter dienen. Also ich sage immer wieder, wie funktionieren Gebetserhörungen? Gott erhört keine Gebete. Ist krass, was ich sage, aber Gott erhört keine Gebete. Wenn du betest, er verändert dich. Er verändert deine Einstellung zu der ganzen Geschichte. Es ist genauso, als wenn du eine ganze Nacht geschlafen hättest und dann am nächsten Tag dann das Problem rangehst. Und dann gehst du ganz anders an das Problem gelöst und das Problem ist gelöst. Das Gebet verändert dich, nicht die anderen. Wenn du betest für dich und nicht für die anderen. Lass uns das bedenken. Wir beten für uns. Der Herr, der Heilige Geist verändert uns, nicht die anderen. Uns verändert er. Uns gibt es. Es wird euch gegeben werden. Und es muss uns von oben gegeben werden, alles. Wenn der Heilige Geist einem nicht mehr bewegen kann, kannst du rütteln, so viel du willst. Aber wenn der Heilige Geist, der Wind des Heiligen Geistes bläst, da ist nur ein kleiner Ruck und schon läufst du und funktionierst. Wie ist es in unserem Leben mit dieser inneren Einstellung? Hat Gott geredet? Gott würde reden, auch zu uns heute. Wenn wir mit den ersten Christen, den Pfingstlern, ich sage jetzt Pfingstler, von Pfingsten damals, Apostelgeschichte 2, wenn wir genau ihnen nachmachen würden, einmütig beieinander sitzen, mit uns selbst beschäftigen, in sich selber gehen. Das ist nämlich, sich mit sich selbst beschäftigen, in sich selber gehen. Wann bist du zum letzten Mal in dir selber reingegangen? Die schwerste Straße, der schwerste Weg ist, in sich selbst zu gehen. Du würdest Mount Everest besteigen, aber du bist nicht in der Lage, zu dir selbst zu kommen. Komm zu dir selbst. Das ist so wichtig, zu dir selbst zu kommen. Weißt du, sich selber prüfen, nicht die anderen prüfen. Das ist so leicht, da Prüfung vornehmen für die anderen und abnehmen. Wann hast du zu dir selber, in dir selbst geschaut, hineingeschaut, was alles in deinem Herz noch so drin ist und sich noch so rumtreibt und rumkriecht, innen drin. Weißt du, äußerlich schön mit dekoriert, übertünchte Gräber, steht es einmal in der Bibel, äußerlich ganz fein. Weißt du, du musst so weit kommen, dass dich nichts mehr verdammt. Dann bist du richtig. Dass du kein schlechtes Gewissen mehr hast und du hast um deine Seele gesorgt. Du bist mit dir, spricht man manchmal so bei Sterbenden, der ist mit sich selbst ins Reine gekommen. Wann bist du das letzte Mal mit dir selber ins Reine gekommen? Muss nicht warten, bis du stirbst. Soll das heute? Das könntest ja heute sterben, du könntest nicht einmal nach Hause kommen. Bist du schon mit dir selbst ins Reine gekommen? Aber du sagst, ja, ich bin so beschäftigt, ich muss mich um die anderen kümmern. Deine größte Sorge soll es sein, ich selbst. Weißt du, für die anderen, die Frauen da, die Jungfrauen, die Lampen verloschen, die waren auch so beschäftigt, sie haben kein Gefäß mitgenommen, sie haben nicht an sich selbst gedacht und dann stehen sie vor verschlossenen Türen. Und so viele Christen werden vor verschlossenen Türen stehen. Und ihr eigenes Heil lag ihnen nicht am Herzen. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, wenn deine Seele verloren geht? Sie waren alle betroffen. Du, das, wie gefallen die Pfingster? Damals, die Urchristen, die waren alle betroffen, sie wurden alle vom Heiligen Geist bewegt und der Herr sprach zu jedem Einzelnen für sich selbst. Sie haben alle im Spiegel sich gesehen. Das bin ich. Das bin ich. Und so empfing auch jeder für sich selbst die Kraft aus der Situation heraus. Niemand musste dem anderen nachhelfen. In Apostelgeschichte 19 heißt es, und als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist in Ephesus, fingen sie an zu weissagen, zu prophezeien. Jeder hat in seinem Haus zuerst mal aufgeräumt und die haben dann einen Haufen Zauberzeug zusammengebracht und verbrannt. Das hat der Heilige Geist ihnen gesagt, als sie anfingen, ihre Häuser mal anzugucken, was alles sich in ihren Häusern eingeschlichen hat. Du glaubst gar nicht, was sich im Laufe eines Lebens sich in einem Haus einschleicht. Das denkst du, das muss aufheben, das ist wichtig und so weiter. Schau mal in deinem Keller, was da alles in deinem Keller ist. Oder auf deinem Dachboden. Weißt du was, das sah man sich so an. Und als sie das ausgeräumt haben, was alles so sich angesammelt hat im Laufe der Zeit, was sie so gelesen haben, angeguckt haben, etc. Und dann, als das passierte, haben sie die Bibel plötzlich ganz neu verstanden. Als das passierte, plötzlich war ihnen ganz klar. Der Weg war praktisch, die Richtung hat gestimmt und das Wort Gottes wuchs. Heißt es. Und da hat auch Paulus auch gar kein Problem gehabt, hat sogar die Schweißtüchlein da verschickt. Und die Kranken sind geheilt worden. Hier hat Gott gesprochen, als sie die Bücher verbrannten. Ja, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und sie waren willig, das zu tun, was der Heilige Geist ihnen gesagt hat. Sie haben die Stimme Gottes gehört. Und diese Urchristen, sie haben nicht mehr auf die anderen geschaut, auf sich selbst. Nicht mehr auf das Geld oder Menschenwerk oder was ist jetzt passiert, was haben sie dem Heiland alles angetan. Sie haben keine Vorwürfe gemacht, auch nicht den Juden. Die haben den Herrn gekreuzigt, auch wenn sie knallhart gepredigt haben. Sie haben auf den Herrn gehorcht, jeder auf sich selbst. Hier hat Gott geredet. Wann könntest du von deinem Leben sagen, wann hat Gott zum letzten Mal bei dir geredet? Und zwar, wo du gewusst hast, das hat der Herr gesagt. Im Psalm 11, Vers 3 heißt es, wenn jede Ordnung zerbrochen wird, was richtet dann einer noch aus? Selbst wenn er mit Gott in Ordnung ist, wenn die Ordnung zerbrochen ist. Lass dich vom Herrn zeigen, wo etwas in deinem Leben zerbrochen ist und nicht so ist. Weißt du, und die Dinge, die in deinem Leben zerbrochen sind, da ist Wackelkontakt. Das ist Wackelkontakt. Weißt du, der Frömmste richtet nichts aus, wenn da irgendwo unterbrechen muss. Da kommt eine Erschütterung und schon fällt die Sache aus. Und dann geht es natürlich wieder weiter, aber es fällt mal aus. Dann nützen die ganzen Begabungen nicht. Dann nützt dein ganzer Glaube nicht, wenn irgendwo etwas nicht in Ordnung ist. Geschwister, ist es so wichtig, besonders bei Pfingstler, Charismatiker und alle, die ein bisschen fromm sein wollen, ist es so wichtig, ist alles bei mir in Ordnung? Ist zwischen mir und Gott nichts dazwischen? Ist etwas unterbrochen? Irgendetwas unterbrochen? Und gerade, wenn jede Ordnung, das ist jetzt viel, jede, ich würde sagen, wenn eine Ordnung zerbrochen ist, braucht nicht viele, nur eine, dann stimmt's nicht. Dann kommt kein Strom. Und wenn gerade in der Hauptleitung was unterbrochen ist, und das ist so wichtig, dass die ganze geistige Infrastruktur bei uns in unserem Leben stimmt, dass die Leitungen in Ordnung sind, dass die Zubringer, die Kanäle, die Kontakte, die Voraussetzungen, dass das alles in Ordnung ist, dass die Basis nicht zerstört ist. Was nützt uns der ganze große Bau und das Fundament stimmt nicht? Wenn etwas nicht in Ordnung ist, lass es nicht das Viele da. Eins nur. Damit Gott etwas wieder tun kann, muss er zu uns geredet haben, muss er vorbeigegangen sein, muss er ein Zeichen uns gegeben haben und das habt ihr zum Zeichen. Unser Vertrauen zum Herrn muss wiederhergestellt werden. Die Liebe zum Herrn, dass wir das suchen, was wir verloren haben. Vielleicht sagst du damals, als ich mich bekehrt habe, frisch nach der Taufe, wie hättest du da dich benommen nach der Taufe, nach der Erlebnis deiner Sündenvergebung. Aber dann kam so viel dazwischen, was dich unterbrochen hat. Dann kamen Menschen, die haben den Dummheiten erzählt und das jeden Blödsinn geglaubt und bist hinter Leuten hergerannt, statt hinter dem Herrn. Hast nach neuen Sachen gesucht und so weiter, aber nicht nach der Stimme des Herrn. Hast jede Schundliteratur gelesen, aber nicht den Herrn. In Hagai Kapitel 2, von Vers 16 bis 19 könnte man lesen, aber ich will ein paar Verse nur rausziehen hier. Hagai, da sagt der Herr, jetzt pass auf, achte darauf, was von heute an geschieht. Schönes altes Wort. Wie war es, bevor ihr angefangen habt, die Mauern meines Tempels wieder aufzubauen? Damals gab es von einem Feld statt zu erwarten 20 Sack Korn nur 10 Korn. Und von einem Weinberg statt dem erwarteten 50 Krug Wein nur 20, also immer die Hälfte fast. Und so weiter. Und der Herr sagt, ich schickte euch Hagel und Mehltau und Getreidebrand und machte alle eure Arbeit zunichte. Aber das ist ein Reden Gottes. Ich machte alle eure Arbeit zunichte. Trotzdem wolltet ihr euch nicht mir zuwenden, aber jetzt achtet darauf, was von heute an geschieht. Vom 24. Tag, nicht von heute, 10. Vom 24. Tag des 9. Monats, an dem das Fundament für meinen Tempel gelegt wurde. Zwar ist das Saatgut noch nicht aufgebraucht und es gibt noch kein Anzeichen, dass Weinstöcke, Feigen, Granatäpfel und Ölbäume künftig Frucht tragen. Aber von heute an werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen, wenn du wieder richtig anfängst zu laufen, wenn die Ordnung wieder hergestellt ist, wenn Gott seinen Tempel hat, seine Wohnung, seine Behausung hat. Und dann achte von dem Moment, wo du eine radikale Hinwendung zu Gott machst, eine radikale Hingabe zum Herrn machst und sagst, Herr, ich will jetzt eine ganze Sache mit dir machen. Ich habe lang genug so halbe Sachen gemacht, ich habe lang genug so geschwankt, mal so und mal so und mal hoch und mal tief. Ich will jetzt eine ganze Sache machen. Und achte darauf, schreib diesen Tag in deinen Kalender oder irgendwo in deine Bibel. Und von dem Moment, wo du anfängst, Gott zu gehorchen, und zwar das, was er sagt, nicht was ich sage und was nicht die Leute sagen, hört, und ich möchte dich bitten, hör auf Leute zu hören. Fang an, auf Gott zu hören. Und bilde und mach die Meinung der Leute nicht größer als die Meinung Gottes. Und dann wirst du sehen, das ist noch gar nicht aufgegeben, aber von diesem Tag an wird es besser werden. Jede Mühe ist nicht mehr umsonst. Jede Arbeit ist nicht mehr vergeblich. Jeder Einsatz bringt etwas. Weißt du, das stimmt, das Fundament, die Basis. Weißt du, und für alles brauchst du ein Fundament. Nur für Gartenhaus brauchst du vielleicht kein Fundament. Aber sonst, brauchst du für alles ein Fundament. Und Jesus sprach, wer auf sein Haus baut, wir haben eine tolle Predigt jetzt die letzte Woche gehört, vom Haus bauen, nicht auf Sand bauen, sondern auf eine feste, solide Grundlage. Und Gottes Wort will, dass wir auf die solide Grundlage unser Leben bauen und nicht nur immer Herr, Herr sagen, sondern das tun, was er sagt. Und das ist das Fundament. Immer hören, was sagt er. Ja, Herr, Herr, hör doch lauter Herr, Herrs zu sagen. Fang an zu tun, was er sagt. Weißt du, da ist Jesus erzählt eine Geschichte und sagt, da war, hat ein Vater zwei Söhne gehabt und zu dem einen sagt, mach das und mach das. Und er sagt, nein, mach ich nicht. Und hat nicht und ist losgegangen. Und der andere, der gesagt hat, ich mach das, was du sagst, ist auch losgegangen und hat es nicht gemacht. Und der eine, der ging und hat gesagt, oh, mein Vater wird so traurig sein, wenn ich das nicht mache, und hat es gemacht. Wer hat hier dem Vater recht getan? Nicht der, wer was sagt, sondern der, was tut. Nicht der, was sagt. Lass uns nicht nur Sprüchemacher sein, lass uns auch Täter des Wortes sagen. Und vielleicht hast du gesagt, ja Herr, ich werde es nicht tun, aber du hast unterwegs überlegt, was wird mein Vater im Himmel denken? Wie wird er das alles auffassen? Wie wird er reagieren? Der wird doch traurig sein. Und dann tust du es dennoch und sagst, ja, ich möchte meinem Vater gefallen und recht tun. Und es werden nicht alle dir Herr, Herr sagen. Gott sprach zu Noah, bau die Arche, zu Moses, bau die Stiftshütte. Was hat er zu dir gesagt, was du tun sollst? Weißt du, Wiederherstellung ist so wichtig, dass wir da dort zurückkommen. Was hat der Herr schon mal gesagt? Vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 2 Jahren, vor 1 Jahr, letzte Woche, das wäre natürlich schön, aber das ist noch nicht reif. Das, was letzte Woche dir gesagt hat, ist noch nicht reif. Das, was er 20 Jahre vorher gesagt hat, das wird jetzt langsam reif werden. Kommt zum Tragen. Weißt du, und nicht das, was die Leute dir sagen, musst du tun, sondern was der Herr dir gesagt hat. Zum Aaron haben die Leute gesagt, mach ein goldenes Kalb. Das war vom Teufel. Oder vom David, Gott segne ihn. Aber vom David sagte, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Aber hat Gott das gewollt? Salomo sagt bei der Einweihung, Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein. Aber ich habe trotzdem gemacht. Und es wurde zerstört. 2 Mal sogar. Oder 3 Mal. Je nachdem, wenn man es rechnet. Weißt du, Gott muss uns gesagt haben, bau das, mach das. Und selbst wenn du dann auf dem Trockenen baust, wie die Arche, der Regen wird kommen und die Arche wird schwimmen. Wir müssen Gott mehr gehorchen, auch wenn wir das nicht verstehen und nicht erklären können. Wie soll ich hier auf dem Trockenen eine Titanic bauen? Und wie soll ich das zum Wasser bringen? Wenn wir auf die Stimme Gottes hören, sie erkennen, und dann fängt unsere Berufung sich zu verwirklichen. Hast du gehört, was der Herr dir gesagt hat? Auch wenn die Menschen dich kritisieren oder dich nicht verstehen? Epheser Kapitel 5, Vers 17. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Begreift. Kapitel. Was der Herr von euch erwartet. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann gibt es auf der ganzen Welt keinen Platz, wo du nicht gesegnet werden könntest. Selbst wenn du im Hochgebirge wohnen würdest. Irgendwo auf der Alm. Es gibt keinen Platz. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann funktioniert deine Arbeit, dein Aussatz, deine Mühe. Egal wo. Selbst wenn du mit dem Teufel verheiratet wärst. Nein, ich sage das jetzt mal so ganz krass. Dann wirst selbst da. Deshalb sagt Paulus, selbst den Korinthern, wenn der ungläubige Teil nicht will, also selbst wenn du mit den bösesten Menschen, Mann oder Frau verheiratet bist und die bösesten Kinder hast, du kannst gesegnet sein. Du und dein ganzes Haus. Weißt du, seid nicht so uneinsichtig. Gott redet, ist vorbeigegangen. Gott hat dich genau in diese Situation hineingelassen, in der du gar nicht möchtest. Er will dich was lehren. Sei nicht einsichtig, sag, das hat der Herr gegeben, der Herr hat es genommen, Halleluja, wir gehen weiter. Einsicht ist eine ganz wichtige Grundlage für dein Leben. Da bekommst du Erkenntnis, mehr Licht, begreifst es. Wie oft haben wir so viele Einwendungen, wenn aber. Und dann, wenn der Herr dich ruft und so weiter, hast du so viele Gegenargumente. Ich habe es auf jeden Fall, sehr viele. Ja, aber. Und dann schränken wir mit unserem Ja, aber Gott ein, vermindern seine Macht. beengenden Fluss des Heiligen Geistes, weißt, wenn nur ein dünnes Rohr ist, da kommt nicht viel durch. Da kommt schon was durch, aber nicht viel. Gott will unser Einverständnis haben. Das ist ganz wichtig. Nicht unsere Einwände, sondern unser Einverständnis, unsere Zustimmung. Und begreife, was der Herr erwartet. Was der Herr gesprochen hat. Der erwartet etwas. Und wenn du auf die Erwartungen Gottes eingehst, tu dann, kommt der ganze Strom und Fluss des Heiligen Geistes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, oder wie die Offenbarung sagt, wie das Wort Gottes sagt, von dem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Begreife. Und das ist nicht viel. Das kannst du bald an einer Hand abzählen. Begreife. Begreife, durchschaue, was Gott vorhat, was er da gewollt hat damit. Begreife, was er jetzt mit dieser Körpersprache will. Oder mit dieser Geistessprache. Oder mit dieser Seelensprache. Begreife, was er da will. Paulus sagt, ich soll nur begreifen. Hier geht es um ein Konzept. Wenn ich dann weiterlese, Epheser 5. Lasset euer Licht leuchten. Seid erfüllt vom Heiligen Geist. Seid glücklich. Ermuntert einander. Dankt dem Vater zu jeder Zeit. Ordnet euch untereinander unter. Und dann, ihr Männer, liebt eure Frauen wie euren eigenen Körper. Behandelt sie also so wie euer eigenen Körper. Ich würde meinen Finger nicht beißen. So, betrinkt euch nicht. Ist das zu viel verlangt? Erkennt, begreift, was Gott will. Und das sind ganz praktische Sachen. Das ist alles erreichbar. Da brauchst du nicht so viele Dinge. Wenn Gott die Ordnung in unserem Leben wiederhergestellt hat, dann wirkt auch die Kraft Gottes. Wenn die Leitung wieder da ist, wenn der Kontakt wieder da ist, wenn es keine Unterbrechungen mehr sind, wenn die Ordnung da, der Fluss da ist. Wenn Gott redet, geschieht immer etwas. Denn sein Wort kommt nicht leer zurück. Das ist so ein Schlüsselvers für mich. Da ruft er die Dinge ins Dasein. Wenn Gott spricht, werden Entscheidungen getroffen, zittert der Teufel, fahren Dämonen aus, vergeht der Welt das Lachen. Gottes Reden ist mehr als nur schönes Gefühl zur Erbauung. Nein, Gottes Reden ist Leben und volles Genüge. Wenn er spricht, dann werden wir Helden, Sieger, Überwinder. Du streitbarer Held, zu Gideon hier. Gott sucht nicht das Perfekte, er sucht nur, dass wir auf ihn sehen, und das war der Herr. Es ist wieder, Gott gebührt alle Ehre, Gott gebührt allen Dank. Wege, wie Gott zu uns spricht, und wie spricht Gott? Ganz schnell noch, Gott spricht durch die Bibel zu uns. Ich hatte gesprochen. Du brauchst keine extra Offenbarung, keine weitere Offenbarung. Alle Offenbarungen, die du über Gott brauchst, stehen hier schwarz auf weiß. Brauchst nicht. Wenn jemand betet, Herr, gib mir Offenbarung, dann sage ich zuerst mal, lies die Bibel. Da steht alles drin. Aber Gott spricht, wenn wir beten, wenn wir in der Gemeinde sind. Gott spricht durch die Dienste der Gemeinde. Gott spricht durch die Führung und Leitung, was uns so in dem Weg begegnet, was so kommt unterwegs. Gott spricht durch die Umstände. Manchmal kommt auch ein Engel, aber meistens ist eine innere Stimme. Durch Träume, Visionen etc. Gott spricht durch andere zu uns. Gott spricht sogar durch Ungläubige, denn die sind viel cleverer. Die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts, steht sogar in der Bibel, sagt sogar Jesus selber. Versteht das mal. Gott spricht, er hat gesprochen. Weißt du, du wartest auf ein Wort vom Herrn, und das kriegst du nicht vom Pastor, und du kriegst nicht von irgendeinem Propheten oder Apostel, das kriegst du von deinem Nachbar auf der Straße. Aber du sagst, das ist nicht der Herr. Doch, der Nachbar auf der Straße ist auch ein Ebenbild Gottes. Und manchmal sagt er dir mehr, als was der Herr Pastor dir sagen würde. Verstehst du das? Wer Gott wirklich ernst nimmt, der hört auf alles. Der achtet auf alles. Der achtet auf alle Zeichen. Weißt du, und dann räumt er in seinem Leben alles auf. Weißt du, der Weltmensch sagt, und das wollen Christen sein? Die Weltmenschen wissen besser Bescheid, wie ein Christ sich benehmen soll oder nicht. Die sind aufgeklärter wie die Christen. So, Gott hat gesprochen. Ein Wort Gottes, ein kleines Wörtchen, und da ist schon der Unterschied da, der große Unterschied, ein Wort des Herrn. Wenn Gott spricht, dann stimmt immer unsere Situation da nicht. Dann sind Tatsachen und Fakten geschaffen, dann ist auch unser Gefühl da, da ist die innere Ruhe da, da ist der innere Friede da. Wenn Gott gesprochen hat, und es ist so wichtig, höre, was der Geist der Gemeinde sagt, was der Herr, der Geist im Einzelnen sagt, sei immer dort, wo Gott spricht. Also ich möchte immer dort sein, wo Gott spricht. Oder er spricht überall. Also kann es überall sein. Wenn Gott redet, dann sei dabei, versäume keine Gottesstunde. Auch das ist vom Herrn. Was Gott anderen gibt, kann er auch dir geben. Gott trägt niemand was nach, aber du musst es dich aufmachen und ihn suchen. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen redest und dass du jedem Einzelnen was zu sagen hast. Herr, und dass du durch jeden Einzelnen zu uns sprichst. Halleluja, Vater, gib uns aufmerksame Ohren, dass wir dich hören, dass wir dich heraushören aus dem ganzen Stimmenwirrwarr dieser Welt, dass wir deine Stimme heraushören, was du willst, denn deine Schafe hören deine Stimme. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt und wir sollten eine andere, gesunde, normale Einstellung haben. Wir sollten den guten Hirten in den Ohren haben. Herr, wir wollen dich heraushören. Bitte leite meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern. Und du sagst, dass du uns auf rechter Straße führen willst, um deines Namens willen. Ich danke dir, Herr, dass wenn irgendjemand heute Abend da ist und Fragen hat, du willst ihn führen. Denn du nimmst uns an unsere Hand und leitest uns und du hilfst uns. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen und rechne ganz fest mit deiner Führung. Auch wenn wir Wege gehen, die wir nicht verstehen, denn deine Wege sind nicht unsere Wege und deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Ich verlasse mich auf dich, Herr. Du weißt es. Du bist schon dort gewesen, noch ehe ich da war. Ich preise und danke und rühme deinen großartigen Namen, der über alle Namen ist. So wie du Jesus geführt hast, so ist der Heilige Geist bei uns ewiglich und führt uns. Halleluja. Amen. Ich möchte